die Straßen sind zerstört, das kann man sich nicht vorstellen. Wir hatten da Verwerfungen drin von auf Autobahn, 30, 40 Zentimeter zwischen zwei Spuren, die sich dann da wie so ein Riss durchgezogen hat. Bilder, das kennt man aus vom Fernsehen. Und wenn man dann da selber davor steht, ist es halt ist absolut surreal.
Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder da. Zu dritt. Jan, wir sind zu dritt da. Erzähl mal.
Ja, erzähl mal, Jan, erzähl mal. Wir sind zu dritt. Ich freue mich sehr, weil ein Freund von mir heute zu Gast ist und wir hatten das schon mal anvisiert und dann klappte das nicht und es ist gar nicht ganz so einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden, weil unser Gast auch krassen Schichtdienst fährt und heute klappt es aber und ich freue mich sehr. Wir kennen uns von einer vorherigen Stelle von mir aus Bocholt, also schön an der Grenze zu den Niederlanden. Und ich bin da in eine Gruppe junger Erwachsener geraten durch eine Verkettung glücklicher Umstände und da habe ich Bernd kennengelernt. Bernd, schön, dass du heute hier bist, dass du ein bisschen Raum dir nimmst, dich vorzustellen und zu erzählen, was du tust. Das fasziniert mich nämlich sehr.
Und ja, sehr gerne.
Ich glaube, das, was du tust, geht nur mit einem guten Anker im Glauben, mit einem guten Blick auf den Menschen, mit einer schönen Haltung dem Menschen gegenüber. Und vielleicht erzählst du ein bisschen, wer du bist oder was du machst. Oder weshalb du glaubst, dass ich dich eingeladen habe.
Ja, mein Name ist Bernd, ich bin 30 Jahre alt. Wie Jan schon gesagt hat, wir kennen uns gefühlt seit Urzeiten, aus einer Zeit aus Bocholt raus. Mein Beruf ist Notfallsanitäter. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Rettungsdienst in der Stadt Essen unterwegs. Seit 12 Jahren bin ich beim Technischen Hilfswerk ehrenamtlich. Bin da ganz normal angefangen als Helfer, bin jetzt dort Führungskraft, ich bin jetzt Gruppenführer dort und habe mich dann irgendwann entschlossen, 2001...
Stopp. Das ist schon sehr gut. Viel. Also du weißt genau, worauf ich hinaus will, ist super. Aber heben wir mal ganz kurz diese ersten beiden Dinge, also Rettungssanitäter. Allein das wäre, finde ich, schon Grund, dich hier mal einzuladen und davon zu erzählen, weil du unglaublich viel mit Schicksal beschäftigt bist.
Ja, ich weiß, es ist sehr viel Kurrenkackerei, es ist sogar Notfallsanitäter, weil das ist für den Otto Normalbürger tatsächlich gefühlt dasselbe, aber da liegen tatsächlich.
Nee, ist richtig, zwischen. Dass du mich da verbesserst, ist richtig. Dann erklär kurz den Unterschied.
Also ein Rettungssanitäter ist eine Qualifikation, die man erreichen kann innerhalb von 3 Monaten. Und so bin ich auch eingestiegen, ganz normal. Mein freiwilliges soziales Jahr damals, ich wollte Zeit überbrücken und bin dann in den Rettungsdienst gelandet und habe die Qualifikation zum Rettungssanitäter gemacht und habe mich dann entschlossen, ja, da zu bleiben, weil Medizin Spaß macht, habe ich dann festgestellt und bin dann Notfallsanitäter geworden und dann halt ist es die Vollausbildung in 3 Jahren. Mhm. Also da liegen schon ein paar Jahre, ein bisschen Zeit, die man auf der Schulbank drückt, dazwischen. Mhm.
Und es sagt schon der Titel Notfall, ne? Da geht's immer ans Eingemachte irgendwie. Das ist dein Daily Life, dein Beruf.
Genau.
Ja, und daneben gibt's noch mehr, was ihr in Richtung Berufung weist. Und das ist dein Ehrenamt beim THW. Und das ist ja inzwischen auch sehr ausgefaltet. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz. Mir war das nämlich unbekannt, was das THW alles macht. Also ich kenne bei mir aus dem Ort Freiwillige Feuerwehr. Das ist irgendwie etwas,
was so klassisch, was jeder so kennt. So die Freiwillige Feuerwehr, es passiert was, wir rufen die 112 an, dann kommt die Feuerwehr. Mir geht es nicht gut, dann kommt da auch noch irgendwie ein Krankenwagen, ein Rettungswagen mit dabei. Das kennt jeder. Das Technische Hilfswerk ist Teil des Zivil- und Katastrophenschutzes. Wir sind in Deutschland jetzt gerade Stand 2023 88.000 Helfer. Ist eine ehrenamtliche Organisation. Davon sind so ungefähr 2000 Hauptamtliche, sodass das Ganze verwaltungstechnisch abgewickelt werden kann. Aber der ganz, ganz, ganz große Teil ist Ehrenamt. Wir sind in ungefähr 668 Ortsverbänden deutschlandweit verteilt. Und man kennt es meistens, das Technische Hilfswerk daraus, irgendwo ist ein Hochwasser, jetzt nicht letztes Weihnachten, sondern davor das Jahr Weihnachten, da gab es ja bei uns in NRW die starken Hochwasser, da kennt man das meistens raus, dann sind das die blauen Fahrzeuge, die rausfahren, die dann halt Sandsäcke, die Kollegen, die Sandsäcke schleppen, die Großpumpen, genau, das THW kann ganz, ganz viel. Wir sind Spezialisten da drin. In jedem Ortsverband gibt es die Bergungsgruppen für Häusereinsturz, kollabierte Gebäude, Rettung aus Trümmern. Es gibt aber unzählige Fachgruppen von Wasserschadenpumpen über Fachgruppe Sprengen, über Ortungsgruppen technisch und biologisch. Also ganz, 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 ganz viel.
So, und jetzt gibt's ja eine, ja, Clemens.
Ja, ich wollte nur sagen, ich kenne THW, kenne ich nur aus den Kinderbüchern. Und, also ich habe sie auch vor Ort schon gesehen, aber ganz, also beschrieben kenne ich sie aus den Kinderbüchern. Da räumen sie immer alles weg.
Genau, also so wird's oft dargestellt, weil das ist ja, jeder kennt die Feuerwehr und das THW ist dann halt, genau, das Pendant in Blau mit einem anderen Aufgabenbereich.
Ja, aber die Organisationsform, also es gibt irgendwie, ich habe verstanden, es ist eine Schwesternorganisation zum Militär. Also es ist quasi ein ziviler Sidekick zum Militär oder so.
Genau, also es ist der Zivilschutz. Ja. Der Zivilschutz ist jetzt nicht nur das technische Hilfswerk.
Zivilschutz.
Ja. Genau, Zivilschutz ist halt, also kommt es tatsächlich zum zum Verteidigungsfall, machen die Kameraden in Oliv alles Militärische an der Waffe und wir sind halt für die Zivilbevölkerung da, Hauseinsturz durch wie auch immer geartete Schadensereignisse, dass wir dort dann halt aktiv werden und die Zivilbevölkerung schützen. Mhm. Nicht militärisch, ja, sondern halt humanitär.
Durch den Kontakt mit euch habe ich gelernt, dass es ein Ehrenamt ist, dass es angewiesen, also dass dieser Arm des Zivilschutzes auf ehrenamtliche Kräfte angewiesen ist und dass da unglaublich viel Leidenschaft drin steckt und wirklich viele Menschen, du sagtest gerade
88.000, genau. Und es sind 668 Ortsverbände.
Das ist schon krass. Ich habe in Bocholt, du hast deinen Geburtstag vor kurzem einen Runden, deinen 30. hast du gefeiert bei euch am Ortsverband und ich habe mir mal so die Liegenschaft da angeguckt und echt beeindruckendes Fuhrpark, einen beeindruckenden Fuhrpark mit sehr, sehr spezialisierten Einsatzfahrzeugen für alles Mögliche. Das weiß ich nicht, wenn ich mich da nicht mit beschäftige, was es da alles gibt. Und worauf unsere Gesellschaft,
beim Zufall kommt man da hin.
Ja, worauf unsere Gesellschaft aber baut. Also wir setzen ja darauf, dass wenn irgendwie Katastrophen sind, dass jemand kommt und hilft. Aber dieser jemand ist ja irgendwer. Und dass da so viel Ehrenamt drinsteckt, also das allein hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und du könntest noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr, also gibt es so Einsatzzeiten, also gibt es so Rufbereitschaften oder wie also ist dieser Katastrophenschutz aufgebaut?
365 Tage im Jahr quasi erreichbar. Wir haben jetzt nicht wie die 112 eine eigene Telefonnummer, sondern wir werden halt auch ganz normal über den Notruf, das heißt jetzt, es ist jetzt nicht das Haus brennt, sondern wir haben eine größere Schadenslage, werden wir dann halt von, bekommen wir einen Hilfersuchen, die Feuerwehr sagt Bescheid, wir brauchen hier Unterstützung oder die Lage ist halt schon direkt so groß, dass das THW direkt mit involviert ist. Mit unserem technischen Equipment, unserem Know-how, dass wir dann halt direkt mit in solche Einsatzszenarien mit reingezogen werden. Und dann werden wir alarmiert, fahren zu unserem Ortsverband, ziehen uns unsere Uniform an und bekommen dann unsere Einsatzaufträge und rücken aus.
Läuft das auch mit Piepern wie bei der Feuerwehr?
Es ist ähnlich. Wir haben in der heutigen Zeit ein System, was über Handy, über eine App geht, weil genau DMEs, die sind halt also digitale Meldeempfänger. Diese haben halt einen begrenzten Bereich, die sind teuer und jeder von uns hat ein Handy in der Tasche und genau, dann ist das halt die günstigere und praktikablere Lösung.
Und in wie vielen Stunden oder Tagen sollt ihr einsatzbereit sein oder dann
Kommt immer darauf an, es gibt Einsätze, wo halt sofort Ausrücken angesetzt ist und dann genau, klingelt das Handy, rücken wir aus und dann das Ärztefahrzeug, was voll ist, die Gruppe, die voll ist, rückt dann halt aus. Wir sind auch sehr spezifisch halt aufgestellt. Also wir haben zum Beispiel auch eine Fachgruppe Räumen. Das ist halt, da gibt es einen Bobcat, andere Ortsverbände haben einen Bagger, wo halt Sachen beräumt werden müssen. Es gibt Einsätze mit Vorlaufzeit, wo klar ist, alles klar, wir fahren zu einer Schadenslage, die schon läuft, wo wir wissen, alles klar, in 8 Stunden müssen wir die Kameraden dort ablösen. Also haben wir da auch ein bisschen Vorlaufzeit bei manchen Szenarien. Ist also, man kann es gar nicht so genau sagen, es ist halt immer super spezifisch. Ist es natürlich jetzt der Akutfall, dann ist halt, alles klar, jetzt aus der Tür raus, Schlüssel nehmen, Handy nehmen, Portemonnaie raus, ab ins Auto setzen, ab zum Ortsverband, Uniform an und ja, sich bei seiner Führungskraft melden.
Ich bin fasziniert weil ich selber ab und zu Rufbereitschaften habe. Diese Woche ist wieder soweit. Ich habe also eine Rufbereitschaft, werde über mein Handy kontaktiert für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Seniorenhäuser in der Stadt Recklinghausen, wenn Krankensalbung, Beichte, Krankenkommunion am Sterbebett gewünscht ist, dann komme ich. Ich teile mir das mit einem anderen Priester und ich merke, wie mich das beeinträchtigt in meiner Alltagsgestaltung. Die Maßgabe ist, binnen 60 Minuten vor Ort zu sein. Also ich kann mich aus der Stadt irgendwie rausbewegen mit dem Auto, dass ich weiß, okay, ich bin in 60 Minuten bin ich beim Krankenhaus. Aber das muss planbar sein. Also morgen bin ich zum Beispiel in Münster verabredet für meine Pastoralpsychologie und da muss ich schon wieder was wegorganisieren und das ist immer ein Aufwand. Und ich verneige mich vor Menschen, die das als normalen Alltag leben. Und du hast es ja im Grunde doppelt. Also du bist als Notfallsani auf Abruf. Du wartest in der Einsatzstelle, bis dann der Ruf kommt und dann bist du unterwegs mit Blaulichttheater etc. Das ist ja dann wirklich auch was für Adrenalin und Co. Und dann noch im Privaten über dieses THW-Engagement. Ne? Und ich frage mich, wie muss man gestrickt sein, dass man das gesund, womöglich mit Freude leben kann? Also ich merke, kleiner Einblick, ich schlafe weniger gut, wenn ich eine Woche Rufbereitschaft habe.
Das glaube ich sofort. Also ich kenne das bei uns jetzt auf der Arbeit, wenn ich als Notfallsanitäter unterwegs bin, dann habe ich Dienst, ich habe 8-Stunden-Dienste und dann habe ich eine Sitzbereitschaft bei uns auf der Wache. Da habe ich auch einen Melder, der ist bei mir am Gürtel dran und da haben wir ganz klare Ausrückzeiten, halt innerhalb von 8 bis 12 Minuten am Notfallort sein, weil das ja aus einer Präsenz raus entsteht. Genau, und aus dem Ehrenamt ist es halt, ja, ich bin halt Teil des technischen Hilfswerks. Wir wissen nicht, wann der Einsatz kommt. Wie gesagt, vor 2 Jahren war es Weihnachten oder über die Weihnachtstage drüber. Und dann ist es halt auch mal, dass an der Einsatzstelle dann der Weihnachtsbaum dann von irgendjemandem organisiert wird mit einer Lichterkette drum und dass man halt dort mit seiner blauen Familie dann halt Weihnachten feiert. Genau, so ist das. Klar gibt es auch Tage, wo da ist man krank, da kann man nicht. Dann ist man halt verhindert, das ist halt dann so. Oder man fährt in Urlaub, dann meldet man sich ab. Aber so ein Grundstock an Personal ist immer vorhanden.
Blaue Familie, man meldet sich ab zum Urlaub. Du erzählst von einer großen Verbindlichkeit, die es braucht, ne? Eine Verbindlichkeit irgendwie.
Ja.
Und wir erleben gerade in der Gesellschaft, jetzt mal ganz kurz einen politischen Blick, dass die Einsatzbereitschaft mit einer hohen Verbindlichkeit, die wird immer unattraktiver, beziehungsweise die wird als unattraktiv betrachtet und immer weniger eingenommen. Also
ich bekomme auch immer öfter die Frage gestellt, so warum machst du das? Weil du bekommst ja kein Geld für dein Ehrenamt, für den Zeitansatz, den man da tatsächlich ja verbindet. Und es macht Spaß und so weiter. Und das ist halt dieses, ja, ich weiß, was du meinst mit diesem Gesellschaftlichen, was da gewachsen ist. Ja, es wird immer untypischer.
Ich würde dir gerne die Plattform geben, hier auch ein bisschen Werbung zu machen für dieses Ehrenamt.
Also, jeder, der irgendwo, also es muss noch nicht mal eine technische Begabung vorliegen, sondern kommt einfach rum, googelt das, eure Ortsverbände in der Nähe. Ich finde Ehrenamt sehr, sehr wichtig, weil darauf besteht unsere Gesellschaft. Und wenn ihr Bock habt, googelt es, schaut euch nach, kommt dahin, schaut euch dann an, ihr werdet an die Hand genommen und es entwickeln sich halt riesige Freundschaften daraus. Es ist eine blaue Familie, die dann halt wächst.
Blaue Familie, das habe ich dich noch nicht sagen hören, aber finde ich, ich habe euch ja erlebt bei diesem Geburtstagsabend, bei der heiteren Nacht, das war schon beeindruckend. Also wie close ihr gewesen seid da. Ja. Also ich wusste genau, irgendwann wusste ich genau, ach, der muss auch zum THW gehören. Irgendwann war das...
Weil es ist halt tatsächlich für Einsatzszenarien so, also man trainiert zusammen, man hat Spaß zusammen, aber halt im schlimmsten Fall ist das Einsatzszenario so, dass man halt seinem Nebenmann halt voll vertrauen muss und auch sein Leben in die Hand geben muss, weil der dann an alleine steht, weil da irgendwo an der Abbruchkante ist, am Wasser steht und man irgendwo in Trümmern reingeht, muss man halt seinem Nebenmann vertrauen. So, das ist halt, das schweißt zusammen.
Kameradschaft sowas.
Genau, Kameradschaft.
Ja. Frauen sind auch dabei, habe ich
absolut
gesehen.
Ne? Absolut.
Und Clemens erzählte vorhin, er kennt ja wie aus den Büchern seiner Kinder, so aus Kinderbüchern, die alles wegräumen. Man kann auch seine Bob der Baumeister Skills entfalten. Also wenn einer Bock hat genau. auf, ich mach mal was mit einer Kettensäge, dann geht das bei euch, ne?
Genau, man kann halt auch mit Materialien oder Werkzeugen umgehen, wo man halt sonst keinen Kontakt zu hat, weil, also da rede ich jetzt zum Beispiel von meiner Gruppe, wir haben zum Beispiel bei uns eine Betonkettensäge, so das ist eine hydraulisch betriebene Säge, wo man halt Beton mit durchschneiden kann, bis 100 tief, ich müsste lügen, 40, 50 Zentimeter, mit viel Krach und so weiter, aber das ist schon beeindruckend, das ist halt Spielzeug für Große.
Du, Bernd, wir sind ja hier bei einem Podcast, der auch die religiöse, spirituelle Dimension betrachtet. Und ich habe dich eingeladen, weil ich dich kennengelernt habe, auch als einen spirituellen Menschen. Würdest du sagen, dass deine Tätigkeit, sowohl deine berufliche, also du gehst ja einer Berufung, ich spreche schon von einer Berufung, also sowohl dein Broterwerb, deine berufliche Laufbahn, wie auch deine ehrenamtliche, zielen beide in eine Richtung nah am Menschen, der in Not ist. Ja. Wie würdest du sagen, hat dein Glauben oder dein Zweifeln dir den Zugang ermöglicht in diese für mich krassen Tätigkeitsfelder?
Für mich persönlich war es halt, oder man sieht halt sehr, sehr viel Leid. Das ist halt ganz normal, wenn man sich für so eine Berufssparte, Hobbysparte entscheidet. Man kommt an Orte, wo der Otto-Normalbürger halt nicht hinkommt. Ist ein Riesenvorteil, was ich immer sage in meinem Berufsfeld. Ich weiß morgens nicht, was ich abends erlebt haben werde. Also es ist jetzt nicht dieser klassische 8-to-5-Job. Es ist halt, oder so wie ich damit umgehe, ist es halt, ja, Leuten, denen die Gutes tun, denen widerfährt Gutes. Das ist so dieses Gottvertrauen da drin, wenn man das so für mich selber sagen kann. Das gibt Kraft, das gibt Halt. Manche Sachen natürlich, da schüttelt man menschlich den Kopf. Das bleibt gar nicht anders aus, wenn man mit Sachen konfrontiert wird. Aber so dieses Urvertrauen, so man macht etwas Gutes, man macht es für den Nächsten, ist es das, was Kraft und Halt gibt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du in Extremsituationen unterwegs bist. Das sprengt auch so ein bisschen meine Vorstellungskraft, weil das in der Tat nichts ist, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich tiefere Erfahrungen drin. Du kommst ja in Situationen rein, wo du auch das menschlichste Übel vor dir siehst, ne? Also du halt, ja, auch in Situationen, wo vielleicht ein Verschulden, Fremdverschulden dabei war, wo jemand anderen wirklich richtig übel zugerichtet hat oder etc. Wie gehst du denn, also gab es mal Situationen in deinem Leben, wo du da gesessen hast und sagst, Gott, diese Welt ist Gott verlassen? Hast du das Gefühl auch schon gehabt?
Tatsächlich nicht, sondern es ist halt so, wenn man in diese Situation, die du jetzt gerade schilderst, so reinkommt, ich klammer das aus, selbst wenn man jetzt sagt, alles klar, man hat jetzt mehrere Verletzte und man bekommt jetzt den Täter, dann ist es halt so, das ist ein Mensch, es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu urteilen, den Hammer da quasi drüber zu fällen, sondern er wird genauso behandelt und das ist nicht mein Job, darüber zu urteilen. Man muss da so ein bisschen dieses Emotionale einklammern und sagen, das ist jetzt nur rein sachlich, wie ich da beruflich, wie ich da professionell mit rangehe, anders schaffst du das auch nicht. Wenn man da jetzt
die Klammer springt ja irgendwann auf, oder? Ich meine, du die Gefühle sind ja trotzdem da. Ich meine, du klammerst sie aus in dem Moment, aber irgendwann muss die Klammer ja wieder abgehen.
Genau, die Klammer geht wieder ab und dann ist es, keine Ahnung, dass man auf dem Weg nach Hause, ich habe ein bisschen Autofahrt jedes Mal vor mir, was ich für mich selber gemerkt habe, was mir gut tut, ich fahre ungefähr 50, 60 Minuten Auto, ich komme nach Hause und ich bin dann entspannt. Es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, ich setze mich auf Fahrrad, bin 5 Minuten zu Hause, dann komme ich vielleicht noch in Anführungszeichen geladen nach Hause. Keine Ahnung, dann platzt mir vielleicht während der Fahrt mal irgendwann der Kragen, da ich sage so, mein Gott nochmal, was ist das, was war das, was ist das? Dann wird aber quasi außerhalb des Einsatzsettings dem quasi Luft gemacht, um das quasi wie abreagieren. Einige machen Sport, einige, keine Ahnung, Meditationsübungen, lesen Bücher, jeder hat da seinen, man braucht irgendwo einen Ausgleich. Und genau, dadurch, um das quasi dann emotional zu verkraften, mache ich das dann quasi so, dass ich einfach sage, also mit mir selber dann halt ins Zwiegespräch gehe, mit Freunden spreche darüber ganz klassisch. Wenn ich dann wieder erzähle, so was man natürlich anonymisiert, aber was man halt wieder für Quatsch gefahren hat. Also oft ist es auch eine, dass es Richtung Bore-out geht, also über eine Unterforderung, für was für einen Quatsch die Leute halt den Rettungsdienst zum Beispiel verständigen. Und ich rede wirklich von Quatsch, von ich habe Schnupfen seit 2 Tagen, jetzt möchte ich aber das Heilmittel haben, bitte. Oder auch tatsächlich zum eingerissenen Fingernagel, dass sie jetzt bitte ins Krankenhaus kommen. Das ist Wahnsinn. Also es ist weder die großen Ereignisse, weil darauf sind wir trainiert, darauf sind wir vorbereitet. Mhm. Wir sind halt, du bist für den Herzinfarkt, du bist für den Schlaganfall, du bist für den großen Verkehrsunfall, bist du ausgebildet. Aber halt für dieses, für teilweise die Dummheit der Bevölkerung, muss man wirklich so sagen, das ist eher das, was an den Nerven zehrt. Diesen gesunden Menschenverstand, das wird tatsächlich weniger.
Du sagst, du gehst mit dir ins Zwiegespräch in den Autofahrten, wenn es mal irgendwie nervige Tage waren oder wenn es diese Kleinigkeiten, dieses nervige Störfeuer, wenn das überhand nimmt. Du weißt, ich spreche, wenn Menschen mir von sowas erzählen, von Beten, von Gebet. Ne? Mhm. Also mit sich selbst ins Zwiegespräch gehen, das Gespräch haben wir auch schon ein paar Mal geführt. Ich glaube, dass du dann, dass das Gebet schon ist, dass das schon Gebet ist. Ja. Aber was würdest du, das wäre ja spannend, was würdest du tun, wenn du nicht 50 Autominuten entfernt arbeiten würdest, sondern am Wohnort und diese Zeit nicht hättest? Wärst du der Sportler? Wärst du der Meditationsmensch?
Ich glaube, es wäre tatsächlich. Welche
Strategie läge dir dann nahe?
Wenn mal wieder die x-te Schicht in Folge kommt und die Autofahrt nicht ausreißt, ist es tatsächlich, dass ich sage, ich habe bei mir vor der Haustür den Wald und dann einfach in den Wald spazieren gehen, irgendwo an einem See lang spazieren gehen. Und wenn es halt die 5. Runde ist, dann ist es die 5. Runde, um dann einfach über die Ruhe, das ganze Gedankenkarussell, was man bei sich im Kopf hat, zu beenden. Also quasi wie ein nonverbales Gespräch dann einzugehen.
Und jetzt würde mich interessieren, wie blickt ein Mensch, Bernd, auf die Welt? Also ich überlege schon die ganze Zeit, wie siehst du die Welt und die Menschen um dich herum und die Gesetzmäßigkeiten, die so passieren? Also wie glaubst du an ein gutes Menschenbild, an ein schlechtes Menschenbild? Ist es weder noch? Siehst du es einfach komplett rational und sagst, naja, es ist, wie es ist?
Ich glaube, und, wenn man so herangeht, also ich selber sage, es ist viel Schlimmes unterwegs. Jetzt in diesem Setting, wo ich unterwegs bin, in Bocholt, in NRW, im Ruhrgebiet, es ist gar nicht so schlimm, wie man eigentlich glaubt, wie es ist. Trotzdem finde ich, man hat 4 oder 5, fragst du 5 Leute, hast du 6 Meinungen. Oder kommst du in 7 Situationen, hast du 10 Situationen, die du daraus interpretieren kannst. Es ist oft sein eigenes Blickfeld ändert sich dadurch, wenn man halt einfach, zu wie vielen Personen haben wir Kontakt? Vor allen Dingen, wir kommen ja in den höchstpersönlichsten Bereich von Menschen. Und man hat eine Streuung von, wie Leute leben, wie sie halt in ihren schwächsten Momenten sind, weil wann rufen die uns an ihrem schlimmsten Tag im Leben, im schlimmsten Fall. So, und das ist nochmal eine ganz andere Weise, dort mit Leuten in Kontakt zu treten. Es ist ehrlicher, es ist direkter, da sieht man den Kern des Menschen oft und da lernt man Menschen zu lesen, Menschen zu interpretieren, und das macht dann über einen gewissen Zeitraum ein Menschenbild, wo man sagt, ja, es ist gar nicht so schlecht, es ist nicht alles gut, aber es ist auch gar nicht so, es macht auch irgendwo Zuversicht manchmal.
Wie machst du das fest? Also was sind so, welchen Momenten, kannst du Beispiele erzählen?
Es ist ein Bauchgefühl. So, wenn ich sage, ich habe am Tag so zwischen 3 und 5 Patienten, im schlimmsten Fall, dann war es wieder eine schlimme Schicht, dass man irgendwann, also ich weiß auch, es ist auch irgendwann so eine Resilienz, die dann kommt. Ich weiß morgens, also am Schichtende nicht mehr, boah, welchen Einsatz hatte ich denn morgens? Das ist gut, weil dadurch habe ich abgehakt, ich habe es vergessen, es ist quasi raus. Also ich denke da jetzt nicht an jeden einzelnen Einsatz immer wieder nach, was halt so ein bisschen so diese Mental Health, also dieses mit dem Kopf damit klarkommen. Es ist so quasi, man sieht eine Sache 5-mal, 10-mal, 100-mal, 1000-mal Und dann ist das wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein Farbton, wie so ein Schwingen in der Luft, so dass man sagt, so, man, das interpretiert man, das kann man für sich selber einschätzen.
Mhm. Krass.
Also das kann man schlecht lehren. Also ich bin selber als Ausbilder unterwegs und dann fragen meine Azubis, ja, woran hast du das und das gesehen? Bauchgefühl, das ist eine Sache, die man halt über Erfahrung entwickelt.
Ja. Und dein Bauchgefühl sagt, der Mensch ist im Kern eigentlich gut.
Eigentlich gut. Es gibt natürlich auch immer ein krasses Gegenteil, wo man halt sagt, man muss halt, wie war das? Das ist eine schöne Aussage, die ich dazu mal gehört habe. Es ist nicht schlimm, Leute in Schubladen zu stecken, man darf die Schublade nur nicht zumachen. Man muss sie offen lassen, damit man sie rausnehmen kann und in eine andere Schublade packen kann und die dann halt auch wieder nicht zumachen. Das ist so sehr interessant, finde ich, das, dieses Gedankenbild. Ja. Weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja.
Also ich möchte dir was sagen, Bernd, ein Kompliment oder eine Wahrnehmung. Ich habe dich kennen und schätzen gelernt als Philanthropen. Ein Menschenfreund. Und es braucht es notwendig, um diese Aufgaben, die du da angenommen hast, zu meistern und zu überleben auch mit dem Ganzen, was du da siehst in den privaten Feldern von Menschen, von Menschlichkeiten, mit denen du da beschäftigt bist. Das ist wirklich inspirierend. Irgendwann, du hast mich mal eingeladen, eine Woche als Praktikant
sehr gerne,
zu kommen.
Das habe ich dir gesagt.
Ich halte an dem Plan auch fest. Das ist ein bisschen schwer zu terminieren, aber ich halte da auf jeden Fall dran
jetzt
fest.
Jetzt bei THW oder beim Notfalldienst?
Beim Notfalldienst.
Wow. Okay. Das ist kein Problem. Das ist, wenn der Arbeitgeber das mitmacht, ist das absolut kein Problem, auch da reinzuschnuppern, auch für andere, weil das kann man alles erlesen, man kann Dokus schauen, aber das hier ist nochmal hautnah erleben, wenn man da halt mit Blaulicht anfährt und dann sagt, so, alles klar, was ist es denn jetzt?
Ich habe was gehört aus der Alzheimer-Forschung, Bernd, und zwar gibt es zwei Berufsgruppen, die vermutlich resilienter gegen Alzheimer sind als andere, wegen ihres Berufes. Und das sind Taxifahrer und Notfallwagenfahrer, RTW-Fahrer.
Das ist interessant.
Mhm. Weil die Gehirnhälften, die sind so on fire auf der Suche nach dem schnellsten, nach dem besten Weg. Also selbst Busfahrer sind nicht ausgenommen, weil die fahren immer dieselbe Strecke. Aber Taxifahrer und RTW-Fahrer, Fahrerinnen, die sind resilienter wohl, weil das Gehirn so angefragt ist nach dem besten Weg. Also das räumliche, keine Ahnung, wo das im Gehirn, ob das im Hypothalamus angesiedelt ist, das hilft auf jeden Fall weniger stark, weniger schnell an Alzheimer zu erkranken. Kleiner Sidekick.
Aber ich wollte sagen, ist gut.
Habe ich ja ist noch gut. Was davon. So nämlich. Du musst ein starkes Nervenkostüm bis dahin durchziehen und dann hast du einen Nährwert.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Du hast gerade von, wer hat eine Frage?
Ich habe eine Frage.
Ach so, Frage, Clemens.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt alles, was du so beobachtest, ne, glaubst du an eine Vorherbestimmung, an einen Plan? Oder glaubst du an ein Schicksal, dass so, wenn Menschen, was Menschen trifft? Oder würdest du sagen, ach, Kokolores, das ist purer Zufall und es ist, wie es ist?
Es gibt Situationen, die sporadisch auftreten, wo man so denkt, so diese Situation, das passt gerade sehr gut in dem, was ich gerade hier tue. Also es hilft mir gerade sehr. Mhm. Vielleicht kommen wir danach nochmal drauf, wo ich sage, so das ist dieses, das passt ja in so, wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes. So, ob es jetzt ist, so jemand sieht, alles klar, dem könnte ich jetzt mal einen Support schicken, dann schicke ich ihm den. Ob es jetzt Vorbestimmung ist, das Drehbuch schon festgeschrieben ist für alles, was da jemals kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es ist oft halt so für mich die Empfindung, dieses, wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Hm.
Du, Bernd, hast gerade erzählt, dass es gibt Dinge, die kann man nicht aus Dokumentationen lernen. Da hilft es oder da braucht es die eigene Erfahrung. Ja. Du selber, man kann dich selbst in einer Dokumentation, kann man sich anschauen und dich begleiten.
Es ist, ich sag liebevoll, wenn das eine Blaulicht nicht ausreicht, dann hat man ein zweites Blaulicht. Also das bei mir, das ist halt nicht nur Rettungsdienst, sondern auch THW. Und dort bin ich auch in der Auslandseinheit, einer der Auslandseinheiten des Technischen Hilfswerks. Das ist die SEBA, das ist die Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland. Und vor fast jetzt genau 2 Jahren gab es das sehr, sehr schlimme Erdbeben in der Türkei. und dort bin ich als einer von 50 Helfern mit in das Einsatzgebiet geflogen, in das Erdbebengebiet geflogen und war da, ich muss lügen, 8 Tage, 9 Tage, 10 Tage vor Ort. Und wir haben dort Search and Rescue, also Retten und Suchen betrieben in einem Schadensgebiet, was man sich nicht ausmalen kann. Also es war halt ein riesiges Schadensbild. Wir sind da...
Bevor du ins Detail gehst, Bernd, ich unterbreche dich nochmal kurz, weil ich schon wieder ganz viel gelernt hatte, als du mir das erste Mal erzählt hast.
Wir mussten uns ein paar Mal schon drüber unterhalten.
Ja, und das hat mich sehr, sehr gefesselt und deswegen habe ich auch gedacht, boah, der Bernd, den möchte ich mal hier im Podcast haben. Ich habe also gelernt, und das wusste ich nicht, wenn es eine Katastrophe gibt in einem befreundeten Land zu Deutschland, dann kann es sein, dass die Regierungen einander Hilfe anfragen und zusagen. Und ich habe das nie irgendwie hinterfragt, wie das vonstatten geht. Ne? Mhm. So. Die Regierung in Ankara ruft in Berlin an und sagt, wir brauchen Hilfe. Und dann sagt Berlin, okay, wir schicken Hilfe. Und was machen die dann? Dann schicken die Hilfe. Aber wer kommt dann? Und was ich nicht wusste, war, dass häufig dann der zivile Arm, also das THW kommt. Und das, du hast SEBA, hast du gerade
gesagt? Genau, SEBA, richtig. Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland. Eine von vielen Auslandseinheiten. Es gibt zum Beispiel auch die SEWA, Schnelleinsatzeinheit Wasserausland. Das sind die Kameraden, die auf Trinkwassergewinnung spezialisiert sind. Die fliegen dann in Regionen, wenn ein Hilfeersuchen kommt von dem Land, was Hilfe benötigt. Die produzieren dann Wasser zum Beispiel, Trinkwasser. Tatsächlich aus den letzten Seen, aus verschmutzten Brunnen. Also es gibt noch ganz, ganz viele weitere Auslandseinheiten, aber das ist quasi so diese GO, man kennt oft NGO, aber die Government Organization, dass wir halt sagen, oder dass Deutschland halt Einheiten vorhält, die ins Ausland zu schicken. Einige davon sind im Technischen Hilfswerk angegliedert. Und ich bin Teil für den Bereich Bergung.
Ja, und du hast eine 80-jährige Frau hast du gerettet, habe ich gerade gelesen. Und du warst 130 Stunden in Trümmern. 130 Stunden
war die Dame.
Clemens, jetzt, du greifst vor, der Clemens,
der greift Clemens googelt vor. Schon.
Ich wollte, nur mal ganz kurz, für die Menschen, die uns hier zuhören. Wenn der Bernd jetzt sagt, Deutschland hält Einheiten vor, dann steckt da verflixt viel Ehrenamt drin.
Ja, Wahnsinn.
Ja, es ist doch unglaublich.
Also zum normalen, normalen Ortsverbandsleben kommt halt, also wir haben bei uns im Ortsverband 2-mal im Monat Dienst, ungefähr 4 Stunden. Da ich Führungskraft bin, kommt dann noch ein paar mehr Stunden obendrauf. Und dann für die Auslandsarbeit kommt mindestens 1-mal im Monat eine Präsenzausbildung an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Meistens irgendwo NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland in diesem Bereich. Glücklicherweise bei uns in NRW auch sehr nah dran für mich. Und halt einmal Online-Dienst kommt halt ehrenamtlich mit oben drauf.
Ja, Deutschland hält Einheit vor. Bernd, du bist dabei. So, und jetzt warst du jetzt gab es eine Katastrophe in der Türkei, Erdbeben und jetzt geht's ans Eingemachte. Clemens hat gerade schon gegoogelt nach der Dokumentation. Clemens, wie viele Stunden, was hast du gelesen?
130 Stunden in Trümmern steht da. Weil, das heißt, natürlich mit Schlafen hoffe ich doch, aber du warst 130 Stunden in das ist ja irre.
Also es geht tatsächlich nicht um diese 130 Stunden beziehen sich nicht auf mich, sondern wir haben nach 130 Stunden noch eine 88 Jahre alte Frau aus Trümmern retten können, lebendig retten können. Und das ist, man sagt normalerweise, es gibt the golden 100 hours, also in 100 Stunden unter Trümmern hat jemand, der jetzt keinen direkten Zugang zu Wasser und Nahrung hat, Überlebenschancen. Und diese alte Dame hat es tatsächlich geschafft, 130 Stunden, also eigentlich außerhalb dieses Zeitfensters, wo die Überlebenswahrscheinlichkeit signifikant runtergeht, dass wir sie dort lebend retten konnten in Zusammenarbeit mit lokalen Kräften, Nachbarn, Leute, die sie arrangiert haben, dass wir die dann rausgeholt haben.
Was hast du da gefühlt?
Es war eine kribbelige Situation. Wir hatten zu dem Zeitpunkt in der Region Hatay, in Kirikan war das. Das ist in der Südtürkei Grenze zu Syrien. waren wir da und wir hatten schon, ich weiß nicht wie viele Tage auf dem Buckel, also schon mehrere. Unsere Schichten gehen also, man sagt 12 Stunden an der Einsatzstelle und dann muss man aber auch erstmal wieder hin und zurückkommen, je nachdem, die Straßen sind zerstört, das kann man sich nicht vorstellen. Wir hatten da Verwerfungen drin von, auf Autobahn, 30, 40 Zentimeter zwischen zwei Spuren, die sich dann da wie so ein Riss durchgezogen hat. Wow. Wir sind da durch Gebiete gefahren, da wurden 5, 6, 7, 8-stöckige Häuser, die lagen wie Spielzeughäuser auf der Seite. Als ob ein Kind durch ein Spielzimmer getrampelt wäre und alles auf Seite gelegt hätte. Das sind Bilder, das kennt man aus vom Fernsehen. Und wenn man dann da selber davor steht, ist es halt so es ist absolut surreal. Genau, und dann hatten wir, wie das in Notsituationen ist, dass halt auch irgendwann Unmut aufkommt bei der Bevölkerung, jetzt nicht uns gegenüber, aber allgemein, dass es eine verschärfte Sicherheitslage gab, sodass wir das Camp nicht verlassen haben in einem gewissen Zeitbereich, dass wir aber immer Standby standen für, wir haben jetzt irgendwo einen Lebensverdacht, dass wir dann halt rausfahren. Und dann gab es tatsächlich den Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, alles klar, jetzt wir haben hier eine Art Alarmierung, wir haben hier einen Verdacht auf eine lebende Person. Es war erst ein Kind gemeldet, nachher hat sich als ältere Dame rausgestellt, so klassisch stille Postprinzip. Wir wussten, dass da was ist und dann sind wir da losgefahren und wir sind durch eine Stadt gefahren, absolut dystopisch. Kein Licht auf der Straße, gab es nicht. Überall waren einzelne Feuer am Brennen am Straßenrand, weil die Leute sich irgendwie warm halten mussten. Die haben das Holz, das Brennzeug aus den zerstörten Häusern rausgezogen. Soldaten patrouillierten aus Sicherheitsgründen durch die Stadt raus und dann kamen wir da an und da waren 50, 60, 70, 80 Soldaten, haben eine Menschenkette gebildet und haben die Einsatzstelle abgesperrt. Und dann kamen wir dahin, dann war da ein Trümmerkegel, ein Haus, ich weiß nicht, wie hoch es war, ursprünglich mal, aber der Trümmerkegel war bestimmt 6, 7 Meter hoch und das waren schon Abbrucharbeiten mit dem Bagger dran. Und der Baggerfahrer hatte dann irgendwie ganz per Zufall noch Schreie unter diesen Trümmern gehört. Und wurden dann halt wir als Bergungsexperten mit hinzugezogen und gesagt, wir müssen da ran. Und das war halt, also ich kann das den Leuten absolut nicht verübeln. Die haben Haus, Hof, Familienmitglieder, Freunde verloren, haben wenig, nichts zu essen und sind seit, ich weiß nicht wie vielen Tagen, wach oder wenig geschlafen. Und da ist halt natürlich das emotionale Fell ganz dünn geworden. Es war eine aufgeheizte Stimmung. Dann haben wir es irgendwie geschafft, dass die Leute uns dort vertraut haben. Dann sind wir da runter und dann war halt unter einer Betonplatte neben mehreren Leichen halt auch noch eine überlebende 88 Jahre alte Dame. Genau, dieser Trümmerkegel, man kennt es aus Ausbildungen, da sollen möglichst wenig Leute drauf, sollen möglichst wenig Erschütterung, das war voll von Menschen, das kann man wieder nicht trainieren. Die Leute haben uns dann aber irgendwann vertraut, dass wir da hingegangen sind. Wir waren da mit noch einem weiteren Notfallsanitäter vor Ort, weil wir gewusst haben, da ist jetzt Leben, da haben wir medizinisch ein bisschen aufgefahren. Unsere Ärztin ist mitgefahren, ich war vorne am Loch mit da dran, hatte Kontakt zu der Dame. Aber was wir aus Deutschland kennen, ist, die Leute sprechen größtenteils Deutsch, aber halt da nicht, sondern es war halt, die haben Türkisch gesprochen, teilweise Kurdisch, und das musste dann halt einmal, teilweise zweimal übersetzt werden und die Antwort halt auch einmal beziehungsweise zweimal zurück. Was sehr, sehr schön war, das war halt, es hat nachher nonverbal sehr, sehr viel funktioniert. Das war nachher egal, wer irgendwo mit angepackt hat. Ist dann, da braucht man keine Sprache mehr für. Das funktioniert dann einfach, wenn ich dann einem irgendwie am Arm getippt habe, hier nimm mal den Eimer mit den Trümmerteilen. Ja, wusste der genau, was er damit zu tun hatte. Mhm. Genau. Und dann haben wir dann halt es geschafft, die Dame lebend da rauszuholen. Und das ist ein Feuerwerk der Gefühle, weil das ist das, worauf man trainiert, ausbildet und dass man das dann anwenden kann und das ist, ich sage immer liebevoll, ich hatte meine kleine bunte Wolke, womit ich hätte nach Hause fliegen können, von den Emotionen her, das ist Wahnsinn, das ist, und ich kenne das schon seit Jahren halt aus dem Rettungsdienst, dass man da schlimme Sachen hat, weniger schlimme Sachen hat, aber das war wirklich Wahnsinn.
Mann, die kleine bunte Wolke, das heißt, eine schöne Beschreibung, fand ich. Das klingt so ein bisschen danach, als hatte ich das getragen, noch länger.
Ja, das war, also das ist, da kann man, wenn es einem halt nicht so gut geht, da kann man an solche Sachen dran denken, das ist halt, das gibt einem Kraft, das gibt einem Halt. Ja.
Es ist so sinnstiftend. Es ist so sinnstiftend. Als du das erzählt hast, da warst du noch ein bisschen angeraut, weil es noch nicht so weit weg war und es gab drumherum ja auch viele, viel Leid in der Katastrophe, viel Schicksal. Und festzustellen, dass es an der Stelle keine Rolle spielt, ob die Dame 88 oder 18 ist,
ja,
die Würde des Menschen ist so unantastbar, dass das überhaupt keine Rolle spielt.
Ja.
Überhaupt nicht.
Ja. Das ist tatsächlich, ja, und so zu dem Thema, wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Wir hatten halt für dieses Einsatzszenario ganz unverhofft Hilfe bekommen von zwei Übersetzern, die wir halt dort überhaupt nicht erwartet hatten, dass sie gesagt haben, wir übersetzen für euch, die sind, und dann waren die für uns halt auch greifbar, dass sie übersetzen konnten, weil in der Region mit Englisch kommst du da nicht weit, das ist halt so. Mhm. Und dass halt Gott sei Dank jemand da war, der für uns wenigstens mal schon mal Deutsch-Türkisch konnte. Das ist halt, und das ist halt dieses, was ich gerade meinte mit, das fühlt sich nicht an so wie Vorsehung, sondern so, die Leute machen da was Gutes, komm, wir schicken dem mal Support. So fühlt es sich halt ein wenig an.
Und die wächst einem dann so zu, ne? Also dieser Support war nicht erwartbar und nicht planbar, nein, sondern auf einmal war er da.
Genau. Und das hat halt unsere Arbeit halt massiv erleichtert, weil sonst,
Also ich finde, allein die Tatsache, dass es Menschen wie dich gibt, die sich darauf einlassen, und so ein Grad an Abenteuer auch ertragen können in unserer eigentlich abenteuernarmen Zeit, das ist toll. Dass du dann solche Erfahrungen machst, finde ich großartig, sehr sinnstiftend. Wir klagen manchmal, Clemens und ich kommen manchmal in so einen Klagemodus in unserem Podcast hier über die Situation der Welt. Und häufig kommen wir an so einen Punkt, wo wir dann nur so achselzuckend sagen, ja, da ist dann da ist der Mensch dem Fressen näher als der Moral, ne? Sagen wir mal so. Aber du berichtest in dieser Grenzsituation von ganz anderen Dingen. Und das lässt mich hoffen, dass in der blanken Not Menschen sind und nicht nur der reißende Wolf. Das ist super, das ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist sehr jesuanisch, weil unser Glaubensgründer, unser Religionsgründer, der hat immer die Menschen am Rand in die Mitte gestellt und aufgefordert, den Blick zu nehmen, den Blick zur Not zu wenden, den Blick nicht abzuwenden, sondern hinzugehen, wo Leute Hilfe brauchen. Und da sind mir Menschen, die das übersetzen, immer eine Herausforderung, das selbst zu tun. Also da bist du, finde ich, auch Vorbild. Ich kann das nicht ertragen mit dieser ewigen Rufbereitschaft. Das schafft mein Nervenkostüm nicht. Das merke ich, wenn ich hier mal so wochenweise die Rufbereitschaft habe. Aber ich möchte gerne Menschen wie dir Raum geben, Öffentlichkeit geben, Bühne geben. Es ist wichtig. Also was die Welt im Innersten zusammenhält, ist sicherlich auch der Blick hin zur Not, zu den Menschen, die Hilfe brauchen.
Vielen Dank. Also ja, ich kann da Danke nur sagen. Es ist, wenn man da, egal wer, also auch Leute, die da bis jetzt nichts, kein Hobby drin haben oder wer da ein Talent hat und das machen kann. Es gibt nichts Schöneres, wenn man es halt für den Nächsten halt macht. So, und das ist halt ein Grund, warum ich es mache. Beruflich, privat, genau.
Wow, also inspirierend, Bernd. Bist ein cooler Typ.
Vielen Dank.
Nee, ich freue mich wirklich, also es freut mich wirklich, dass ich dich kennengelernt habe, dass diese Geschichte hat mich jetzt sehr berührt und vor allem dein Blick auf die Welt hat mich jetzt noch mal ein bisschen auch hoffnungsfroher gemacht, ne? Dass das im Kern doch viel Gutes steckt und dass dieses ganze Geblänkel gerade da draußen doch vielleicht hoffentlich zum größten Teil nur Geblänkel ist und Rumgetose und es im Kern dann doch besser zugeht.
Wir gucken mal, wenn diese Doku noch in irgendeiner Mediathek zu finden ist.
Müsste noch in der Mediathek zu finden sein.
Wie heißt die denn nochmal genau?
Ich habe jetzt nur den Artikel gefunden. Das ist eine Doku vom NDR, ist in der ARD-Mediathek zu finden. Der Titel ist Wahre Helden, sind zwei Staffeln. Die erste Staffel geht um uns, über die Seba. Einmal auf einer Übung in Portugal, wo wir waren, und einmal halt der Türkei-Einsatz. Und der zweite Teil ist teilweise Ausland, teilweise Inland mit anderen Einheiten. Genau. Aber ich glaube, die müsste noch bis zum Herbst irgendwo verfügbar sein. Gerne anschauen. Ja. Das bebildert quasi noch so ein bisschen die Ausführung, die ich jetzt gerade machen konnte.
Krass.
Schön, Bernd. Schön. Wir sind im Kontakt. Ich wünsche dir, dass du mit der Seebei erstmal nicht so schnell ausrücken musst, weil das würde immer eine Katastrophe bedeuten. Und viel Freude bei der blauen Familie. Grüße gehen raus.
Vielen Dank. Genau, Grüße. Und ich verlinke auch noch mein THW unten drunter. Anmeldeformular.
Ja, großartig.
Bis bald, mach's gut.
Vielen Dank.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.